Digitale Bildung. Eine Themenreihe für Campus TV.
Ab wann ist digitale Bildung eigentlich zu früh? Wann sollte man anfangen, Kinder mit Medien in Kontakt zu bringen? Bei mir ist Herr Reda. Er ist medienpädagogischer Berater am Kreismedienzentrum in Tübingen. Und er ist gleichzeitig auch Lehrer an einem Gymnasium. Sie unterstützen Schüler und also Schulen und andere Bildungsorganisationen dabei, wie man richtig Medien im Unterricht einbinden kann und generell Kinder mit Medien in Berührung bringt. Richtig?
Ganz genau so ist es.
Genau. Meine allererste Frage wäre, was ist für Sie mediale Bildung?
Na gut, mediale Bildung oder Medienbildung ist ein sehr weiter Begriff, finde ich. Also wenn wir, ich glaube, Sie wollten eher darauf hinaus, dass wir uns über digitale Bildung unterhalten. Also ansonsten haben wir ja schon immer mit Medien unterrichtet, seit Zeiten der Steintafel, später dann mit der schwarzen Tafel in Unterrichtsräumen. Das ist im Grunde nichts Neues. Oder ein Buch ist auch ein Medium natürlich. Also wir haben im Grunde immer Medien mitbenutzt, um zu unterrichten. Digitale Bildung würde jetzt eben diese digitalen Endgeräte mit einschließen. Das heißt von PC an über Tablet-Computer und auch die Smartphones können wir damit einrechnen. Wir allerdings bevorzugen den Begriff zeitgemäße Bildung, um eigentlich auch dieser gesellschaftlichen Entwicklung ein bisschen Folge zu leisten, die da stattgefunden hat. Das heißt, es bedeutet dann ein insgesamtes Umdenken im unterrichtlichen Wirken für uns.
Genau, also Sie sind ja selber auch Lehrer, wie Sie selbst gesagt haben, und Sie machen Projekte. Sie haben ja schon einmal mit einem Kindergartenteam einen Trickfilm gemacht, wo die Kinder auch selber involviert waren. Was waren denn so Ihre Erfahrungen? Wie sind die Kinder denn mit Medien umgegangen? Ist es Ihnen leicht gefallen?
Das fiel den Kindern durchaus leicht, weil sie eigentlich auch schon Vorerfahrungen hatten und darauf zurückgreifen konnten. Da sieht man dann deutlich, dass Eltern eben auch diese Smartphones oder Tablets, wir hatten das mit Tablets gemacht, diesen Trickfilm, eben auch schon in der Alltagswelt der Kinder mit integriert haben. Das heißt, die Kinder benutzen diese Geräte fast schon selbstverständlich. Natürlich können sie jetzt im kreativen, produktiven Bereich brauchten sie Anleitung und auch eine enge Führung. Aber dafür hatten wir die entsprechenden Betreuerinnen vor Ort und die hatten dann eben mit den Kindern auch den ganzen Film mit begleitet.
Gab es irgendwelche Eltern, die sich dagegen gestellt haben, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht, dass ihre Kinder so früh schon irgendwie mit Tablets arbeiten?
Nee, absolut nicht. Ich meine, am Ende waren alle sehr begeistert von dem Produkt. Das war ein ganz tolles Produkt und es war auch sehr kindgerecht und die Kinder konnten sich auch jetzt in der Planung dieses Projekts mit einbringen und ihre Ideen da verwirklichen. Und es war wirklich ganz süß. Und Kinder sind natürlich dann auch in diesem Alter mit 4, 5 Jahren sehr anziehend in dem, was sie da eigentlich dann machen.
Und welche Erfahrungen haben Sie mit älteren Schülern gemacht?
Ja, mit Schülern muss man sagen, wir müssen mittlerweile nach dem Bildungsplan von 2016 digitale Medien oder Medienbildung vorantreiben. Und was ich auch gut finde, um das gleich zu bewerten, weil es eben dann vielleicht auch nochmal die Kinder zu einem reflektierten Verhalten oder zu einem reflektierten Gebrauch dieser digitalen Endgeräte veranlasst. Also man denkt dann nochmal drüber nach, wie kann ich die Geräte sinnvoll und vielleicht auch kreativ, produktiv nutzen. Das ist meistens unser Ansatz, dass wir in diesen Bereichen arbeiten. Das heißt, wir werden weniger versuchen, irgendwelche Dinge zu vermeiden und zu verbieten, sondern einfach dazu anleiten, wie ein sinnvoller Gebrauch aussehen kann.
Genau, also der neue Bildungsplan von 2016 sieht ja vor, dass man Medienbildung jetzt auch fächerübergreifend, soweit ich weiß, in den Unterricht integriert. Und das soll ja schon ab der 5. Klasse beginnen. Halten Sie die 5. Klasse für zu früh?
Nein, es fängt sogar schon früher an. Wir fangen sogar schon in der Primarstufe an, wenn ich Sie da ein bisschen korrigieren
Natürlich,
darf.
Natürlich, gerne.
Ja, das heißt, wir fangen ab Klasse 1 an. Also das heißt, eigentlich sollte die digitale Bildung da schon mit beinhaltet sein. Allerdings dann fächerintegrativ. Das heißt, das geht dann auf im Deutschunterricht, manchmal im Mathematikunterricht. Und da finden sich durchaus sinnvolle Möglichkeiten, eben auch digitale Endgeräte schon anzubieten, um Themen aufzuarbeiten. Also das heißt ab Klasse 1 eigentlich. Und dann geht es natürlich durch bis Klasse 12, Spiralkurricular. Und in Klasse 5 haben wir dann einen Basiskurs Medienbildung. Der ist dann fächerübergreifend. Insofern hatten Sie das dann richtig erwähnt.
Genau,
und
ja.
Da versuchen wir dann nochmal alle Schüler auf ein gleiches Niveau zu bringen.
Genau, ich habe mir den mal angeguckt und auf der einen Seite geht es auch darum, dass man Kindern beibringt, wie sie Suchmaschinen benutzen können, eben das, beziehungsweise dass alle Kinder gleich fähig sind, Suchmaschinen und das Internet generell zu nutzen. Es geht aber auch viel um die Reflexionsfähigkeit und die Mediengesellschaft, also die Motivation, wie benutze ich Medien und auch wie kann ich Medien einschätzen, also wie, was zum Beispiel ist eine vertrauenswürdige Quelle. Halten Sie das für genauso wichtig wie die technische Seite?
Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Insbesondere heutzutage, wo wir natürlich über Fake News reden. Das muss thematisiert sein. Das muss den Kindern auch beigebracht werden. Wie kann ich Quellen einschätzen? Und da fängt man in Klasse 5 absolut nicht zu früh an. Das ist da bedeutsam, weil die Kinder dann auch selbstständig recherchieren. Und meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass sie schon Suchmaschinen kennen, die ihnen ein großes Potpourri an Ergebnissen bietet, wie Google, um jetzt eine zu nennen. Allerdings ist es dann schwierig für die Kinder dann da, die richtigen Quellen auszusuchen. Und da brauchen sie eben diese Hilfe, da brauchen sie diese Begleitung von uns Erwachsenen oder von uns Lehrern. Also das kann auch im Elternhaus mit geschehen oder sollte da auch schon mit geschehen. Die Kinder orientieren sich im Gebrauch dieser Suchmaschinen eher an den Eltern und die Eltern nutzen eben Google mit all den Konsequenzen, dass da eine Datenblase angesammelt wird, dass Google die Algorithmen entsprechend ausgerichtet hat, um eben mehr über die Benutzer zu erfahren.
Ja. Wenn es um digitale Bildung geht, dann ist ja eine Person sehr berühmt und aber auch sehr umstritten, nämlich der liebe Manfred Spitzer. Und er hat mal gesagt, dass Eltern, die sich fragen, ab wann kann ich meinem Kind ein Smartphone geben, die sollten sich einfach fragen, ab wann würde ich mein Kind allein und unbegleitet ins Rotlichtmilieu und ins kriminelle Milieu lassen. Was halten Sie denn davon?
Gut, in dieser Hinsicht muss ich ihm sogar mal recht geben, wobei ich ihn sonst gerne anzweifle, weil er einfach noch ein bisschen ja, archaisch argumentiert. Aber hier in dieser Hinsicht würde ich schon auch den Eltern empfehlen, begleiten Sie Ihre Kinder, bleiben Sie mit Ihrem Kind im Gespräch, in dem, was es da tut mit dem Smartphone oder mit dem Tablet oder vielleicht auch mit dem PC, sodass eben da noch ein gewisser, ja, nicht unbedingt Zugriff, aber eine gewisse Begleitung erfolgen kann. Das ist schon wichtig, weil, ich meine, das Internet ist offen. Mit all den Möglichkeiten, die sich in diesem Internet bieten, gibt es natürlich da auch Risiken. Und wir wollen nicht die Kinder bewahren, aber wir wollen die Kinder angemessen darauf vorbereiten, auch Inhalte zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Und insofern kann ich schon auch sagen, man würde jetzt ein Kind mit 6, 7 oder 10 Jahren nicht ins Rotlichtmilieu einführen. Das wäre schon hanebüchen. Also insofern hat er da eigentlich für mich auch recht. Und ich muss auch sagen, das beobachtet man immer wieder, vor allen Dingen jetzt beispielsweise in Restaurants oder auf langen Autofahrten, dass Kinder dann eben mit Smartphones oder Tablets ein bisschen ruhig gestellt werden, sodass die Fahrt dann eben vielleicht ein bisschen kurzweiliger ist oder das Warten auf das Essen sich nicht so lange zieht. Und dann haben die Kinder dann irgendein Smartphone in der Hand und daddeln rum. Und man verpasst eigentlich auch die Chance, da mit den Kindern andere Dinge zu machen, auch mal wieder ins Gespräch zu kommen. Und somit bin ich da auch nicht immer Freund davon, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Ja, also es gab ja die Mini-Kim-Studie aus dem Jahr 2014. Also es gibt ja generell nicht so viele Studien zu dem Thema, beziehungsweise noch keine Langzeitstudien. Und diese hatte gesagt, dass, also da wurden ja Kinder von 2 bis 5 untersucht, dass tatsächlich noch nicht so viele Kinder wirklich Erfahrungen mit dem Internet gemacht haben. Ich glaube, es waren so um die 8%. Aber dass von den Kindern 13 unbeaufsichtigt ins Internet durften, weil die Eltern meinten, sie würden sich keine Sorgen machen. Also das ist dann genau das, was sie meinen, oder?
Genau, absolut. Und da sind keine Filter vorgeschaltet, das ist im Grunde alles offen. Und wir müssen auch natürlich über Jugendmedienschutz nachdenken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Medienbildung, bei digitaler Medienbildung insbesondere.
Ja. Also sehen Sie die Verantwortung sowohl bei den Eltern als auch bei der Schule?
Natürlich. Also ohne die Eltern kann die Schule auch nichts bewirken. Wenn die Eltern die großen freiheitlichen Rahmen setzen, das ist die eine Sache. Aber auf der anderen Seite wäre es dann natürlich schon schön, dass man da miteinander arbeitet, um den Kindern eben ja einen angemessenen, altersgemäßen Zugriff auf die Quellen ermöglichen kann.
Gibt es ein Alter, in dem Sie noch überhaupt keinen Medienkonsum empfehlen würden?
Also was heißt Medienkonsum? Da müssen wir jetzt wieder, wie wir vorher schon herausgearbeitet hatten, eben unterscheiden. Ich meine, ein Buch spielt von Anbeginn eine Rolle. Und das Vorlesen ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das kann auch meiner Meinung nach nicht durch digitale Medien ersetzt werden, selbst wenn das technisch möglich ist. Aber so, wenn man dann die eigenen Kinder im Arm hat und denen dann eine angemessene Geschichte vorliest, das ist nicht nur ein Vorlesen, das ist ja auch Beziehungsarbeit, die ganz, ganz wichtig ist zwischen Eltern und Kindern. Und das lässt sich nicht ersetzen. Und da würde ich auch dazu raten, diese Dinge nicht zu vernachlässigen und nicht einfach zu sagen, jetzt habe ich da einen günstigen Babysitter und benutze den, sondern da würde ich eher, sage ich mal, einen dosierten Zugriff vielleicht mal ermöglichen und da eher die anderen, ja, vielleicht auch traditionelleren Dinge noch benutzen.
Wie stehen Sie zu Lern-Apps für kleine Kinder?
Ja, das ist natürlich wieder so ein Thema. Lern-Apps können durchaus sinnvoll sein. Ja, es kommt immer darauf an, wie sie angelegt sind. Viele Lern-Apps sind im Grunde so angelegt, dass sie so Drillübungen machen und wenig an kreativem Spielraum lassen. Und die halte ich nicht immer für die besten. Also da gibt es eben auch andere, anders geartete Apps, die dann eben auch den Kindern wieder ermöglichen, Dinge eben zu kreieren und für sich zu leben auch. Ja. Und die helfen dann den Kindern in ihrer Entwicklung viel mehr als jetzt so etwas, wo dann nur drauf geachtet wird, hier wird dann nochmal was eingeübt und eingeübt und eingeübt.
Genau. Wie gesagt, es gibt ja noch keine wirklichen Langzeitstudien darüber, eben auch weil sich die digitale Welt immer so schnell verändert, es kommt immer wieder was Neues. Was würden Sie einfach vom Bauchgefühl her sagen, wie wirken sich digitale Medien auf das Lernen aus und darauf, wie wir lernen?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Da wirken sich digitale Medien, sage ich mal, sehr stark aus. Ich bin der Meinung, dass wir da insgesamt unterrichtliches Geschehen auch insgesamt neu gestalten müssen. Wir müssen ein bisschen umdenken. Durch digitale Medien entsteht meiner Meinung nach eher so ein Demokratisierungsprozess. Das heißt, das Wissen ist nicht mehr nur alleine bei der Lehrperson. Lehrerinnen und Lehrer hatten in der traditionellen Sichtweise eben ja, dieses Monopol auf Wissen und Bildung. Und jetzt durch eben die digitalen Medien, die auch dann online gehen können, haben die Kinder den Zugriff auf das Weltwissen, müssen wir fast schon sagen. Da brauchen sie allerdings Anleitung, da brauchen sie Hilfe, sie müssen wieder filtern, das hatten wir schon angesprochen. Aber das Wissen kann auch woanders herkommen. Das heißt, man überprüft ja dann auch vielleicht die Lehrperson gegebenenfalls und schaut, ob das dann auch wirklich umfassend richtig ist, was die Lehrperson vermitteln möchte. Insofern muss da auch ein Umdenken stattfinden, sodass auch die Schülerinnen und Schüler als Expertinnen eben auch mit einbezogen werden. Und das meine ich mit Demokratisierung. So das Wissen kann eben auch von den Schülern mit eingebracht werden. Es kann auch durchaus mal eine Expertise sein, auch bei älteren Schülern, die eben dann sich in irgendeiner Form, in irgendeinem Bereich spezialisiert haben. Die können durchaus helfen, unterrichtliches Geschehen voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, dann die hohe Kunst für uns als Lehrerinnen und Lehrer, da umzudenken und auch das zu erlauben. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der noch anhält und der auch Schwierigkeiten bereiten kann.
Glauben Sie, dass das klassische Schulbuch und der von uns sehr bekannte, sagen wir mal, Frontalunterricht, glauben Sie, dass der verschwinden wird über die Zeit?
Ja, das meinte ich auch noch mit Demokratisierung. Das wäre manchmal wünschenswert, sodass eben Dinge anders erarbeitet werden. Wir wissen ja auch, dass Frontalunterricht nicht immer der beste Unterricht ist. Manchmal fordern die Kinder das eben schon auch ein, weil sie dann eben sagen, okay, das ist so der kürzeste Weg zum Wissen. Sagen Sie uns, wie es geht, und präsentieren sie es uns von der Tafel, ex cathedris. Allerdings muss ich sagen, selbst erarbeitete Erkenntnisse sind für Schüler einfach, sag ich mal, stabiler und nachhaltiger und stehen denen dann in anderer Art und Weise zur Verfügung. Deswegen wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn wir da auch umdenken würden und weggehen von diesem Frontalunterricht und eher zu diesen Erarbeitungsprozessen gehen, die dann die Schüler leisten müssen, um Wissen zu erreichen und zu erlangen.
Sie sagten ja, dass sozusagen digitale Bildung auch komplett fächerübergreifend funktioniert. Wie würde das sich zum Beispiel auf den Mathematikunterricht auswirken? Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie das in Politik verwendet werden kann oder in Geografie. Aber wie könnte man das in Mathematik verwenden?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ja, also auch ebenso wie eben in den sozialwissenschaftlichen Fächern würde ich das eben handhaben. Das heißt, die Schüler können explorativ auch diese Probleme lösen, die in der Mathematik gestellt werden. Die Mathematik neigt dann gerne dazu, oder die Apps, die in der Mathematik verwendet werden, neigen gerne dazu, eben diesen Drill-Charakter zu haben. Das heißt, da hat man dann stark diesen Übungscharakter. Da brauche ich im Grunde auch gar keine digitalen Medien dazu. Das kann ich auch auf dem Blatt Papier machen. Und das geht vielleicht für manche Kinder sogar noch schneller. Und ich habe diese Auge-Hand-Koordination noch mit dabei. Die sollte man ja auch durchaus nicht vernachlässigen. Aber wenn es darum geht, jetzt irgendwas zu recherchieren, den Satz des Pythagoras und die Geschichte dahinter, da hat das Internet unglaublich gute Quellen auch zu bieten. Und die kann man durchaus mit einbeziehen. Und da ist es dann wirklich hilfreich, genauso vorzugehen wie eben in anderen Fächern.
Ich hätte noch mal eine Frage zu Ihren eigenen Projekten. Also mit Schülern in der Schule, dann machen sie weniger diese Projekte, wie sie es mit dem Kindergarten gemacht haben. Also da geht es dann eher wirklich darum, wie man Medien nutzen kann. Oder haben Sie da auch so ähnliche Projekte wie mit dem Trickfilm mal gemacht?
Ja, wir machen natürlich ähnliche Projekte wie mit dem Trickfilm. Das zieht sich dann ganz durch. Ich habe mit einer Oberstufenklasse beispielsweise eine kritische Analyse von Wahlwerbeclips gemacht zu den US-Wahlen vor 2 Jahren. Und hatten die dann verglichen mit deutschen Wahlwerbeclips. Damals war die Landtagswahl in Baden-Württemberg eben ganz aktuell. Und haben dann mal versucht, eigene zu kreieren. Das war dann der nächste Schritt eben, dann, dass die Jugendlichen eben im produktiven Bereich und kreativen Bereich arbeiten mussten, ihre eigenen, auf ihre Lebenswelt bezogenen Clips produzieren mussten. Und wenn man das dann kann, hat man dann eigentlich auch verstanden, wie diese Wahlwerbeclips funktionieren, wie die auch manipulieren können, wie die einen beeinflussen können. Und man weiß genau, wie die Kameraperspektive, eine ganz spezielle Kameraperspektive eben auf den Zuschauer wirken kann. Und das war interessant. Die konnten das durchaus abbilden und konnten relativ schnell sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen.
Und es macht bestimmt auch mehr Spaß, als einfach nur die Punkte auf der Tafel zu sehen.
Natürlich. Die Schüler waren hochmotiviert. Die hatten alle sehr, sehr gute Ergebnisse. Die arbeiten dann auch in Teams zusammen. Das heißt, wir haben das kollaborative Arbeiten. Wir forcieren damit diese sogenannten 21st Century Skills, die wir ja seit 2002 eben aus der amerikanischen, Forschung ist über zu viel gesagt, aber aus amerikanischen Forderungen für die Schule eben kennen. Das war ein sehr interessantes Projekt.
Und in Ihren alltäglichen Unterricht versuchen Sie da auch Medien mit einzubinden?
Sofern es geht. Leider muss man da hierbei sagen, dass die Strukturen an Schulen nicht immer gegeben sind, um das zu machen. Also wenn man jetzt mit Tablets arbeitet, sollte man dann schon entsprechende Infrastrukturen kreiert haben. Und das ist in meiner eigenen Schule jetzt noch etwas schwierig. Wir sind da noch im Wachsen, sage ich mal ein bisschen euphemistisch. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal soweit sein wird. Wir brauchen noch WLAN, wir brauchen noch einen guten Breitbandanschluss für die Schule. Das fehlt alles noch. Wir müssen oft offline arbeiten, wir müssen oft improvisieren. Und das verhindert auch oft den Einsatz von digitalen Endgeräten mit Schülern im Lehr- und Lernprozess. Das ist ein bisschen schade, weil damit hat man da so einen Entschleunigungsfaktor dann geschaffen oder Hindernisse geschaffen, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, sage ich.
Ja. Die KIM-Studie 2016, da ging es ja eher dann auch um ältere Kinder, also ich glaube bis 16 oder so. Auf jeden Fall hat es da auch wieder gezeigt, weniger überraschend, dass sowas wie Social Media, also Facebook und sowas, auch einen relativ hohen Stellenwert haben. Und das birgt ja auch eine Menge Gefahren. Gehen Sie auch darauf ein?
Natürlich. Also im Basiskurs Medienbildung, den wir in Klasse 5 anbieten, das betrifft ja gerade die Altersgruppe der KIM-Studie, später für die CHIM-Studie, gewinnen diese, das ist auch da abgebildet in der CHIM-Studie, gewinnen diese Social-Media-Elemente noch mehr an Bedeutung. Wir sehen schon, dass vor allen Dingen so Quellen wie YouTube sehr, sehr häufig genutzt werden und dass da auch oft so ein Halbwissen daraus generiert wird, wo wir dann auch wieder als Lehrkräfte gefordert sind und eben wieder ein Korrektiv darstellen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das in der Schule mit einbeziehen.
Genau, gut. Haben Sie noch irgendwelche abschließenden Worte? Irgendwelche Tipps, die Sie nach draußen transportieren wollen?
Ja, also ich würde sagen, es ist verkehrt, um vielleicht nochmal auf Spitzer zurückzukommen, wenn man die Alltagswelt der Kinder ausblendet. Und es ist für mich auch verkehrt, wenn man das dann aus der Schule eliminiert. Wir müssen das mit einbeziehen, weil wir ja Kinder unterrichten vor allen Dingen. Und das wäre fatal, wenn wir ihre Alltagswelt eben ausblenden würden.
Gut, dann vielen Dank fürs Kommen.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.